Gut, mein Name ist Martin Huth. Ich darf Sie recht herzlich zu den Nachmittagsvorträgen in der Sektion Ethik und politische Philosophie begrüßen und darf Ihnen Frau Anna Zuber vorstellen, die sich an der Universität Zürich mit Fragen zur Gerechtigkeit im politischen Kontext auseinandersetzt und uns nun den Vortrag präsentieren wird, What's Wrong with Speculation?
Gut, also ganz im Sinne von Crossing Borders möchte ich Sie in den nächsten 20 Minuten auf eine kleine Reise in die Welt der Börse mitnehmen. Und da ich davon ausgehe, dass das eine Welt ist, mit der Sie nicht so vertraut sind, habe ich ein kleines Handout gemacht. Auf der Rückseite findet sich ein Glossar mit den wichtigsten technischen Termen, die ich verwenden werde. Auf der Vorderseite die drei Zitate, auf die ich mich mehrheitlich beziehen werde in meinem Vortrag. Also, was ist eigentlich das Ziel? Also, was möchte ich genau für eine Frage beantworten? In der öffentlichen Meinung ist gerade jetzt im Zuge der Finanzkrise sehr viel Kritik geübt worden an Spekulationen, aber auch an anderen Aspekten des Finanzmarktes. Und diese Kritik wird häufig mit einem relativ starken normativen Vokabular untermauert. Und trotzdem ist zumindest für mich nicht so ganz klar gewesen, was denn eigentlich genau der moralische Vorwurf oder die Kritik ist, die an Spekulationen geäußert wird. Und das Ziel, das primäre Ziel hier ist es für mich jetzt einmal zu untersuchen, wie könnte man denn eigentlich diese Kritik genau interpretieren, was könnte eigentlich das Übel sein, das da angekleidet wird. Und in einem zweiten Schritt wäre es natürlich interessant, dann zu prüfen, ob diese Kritik gerechtfertigt ist. Das werde ich nur so ganz skizzenhaft etwas anreißen können zum Schluss dann. Okay, die Kritik an Spekulation ist aber sehr viel älter. Also die wichtigste Rohstoffbörse ist die Börse von Chicago. Die wurde 1848 gegründet. Und eigentlich seit diesem Zeitpunkt sieht sie sich mit moralischer Kritik konfrontiert. Die Argumente sind teilweise die gleichen geblieben. Was jetzt spezifisch ist an der neuesten Diskussion, ist, dass es eigentlich drei Gebiete gibt, die kritisiert werden. Das ist zum ersten der Handel mit sogenannten Credit Default Swaps. Das finden Sie die Definition auf dem Handout. Das sind Kreditausfallversicherungen. Also normalerweise schließt jemand, der eben ein Kreditgeber ist, eine solche Versicherung ab für den Fall, dass der Kredit nicht zurückgezahlt werden wird. Was jetzt aber zunehmend passiert, ist das sogenannte Naked, also der nackte Handel mit Credit Default Swaps, das heißt, dass Leute solche Versicherungen kaufen, die aber eigentlich gar keine Kredite vergeben haben. Und das kann dann eigentlich als Wette auf den Bankrott eben eines Staates oder was dann die Entität ist, verstanden werden. Und das ist auch das, was dann mehrheitlich kritisiert wurde. Der zweite Bereich, der sehr stark kritisiert wurde, diesmal aber vor allem von humanitären Organisationen, ist die Spekulation mit Grundnahrungsmitteln oder Futures auf Grundnahrungsmittel. Und seit 2008 ist es zu einer Food Price Crisis gekommen, also die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel sind explodiert, haben sich bis verdreifacht, es ist zu Revolten gekommen in verschiedenen Ländern. Und eine Kritik war eben, dass vor allem Indexspekulation, was vor allem von institutionellen Investoren wie Pensionskassen verwendet wird, dass die eben maßgeblich dazu beigetragen hätten. Und der dritte Diskurs ist relativ neu, da geht es um den spekulativen Handel mit Lebensversicherungen. Das funktioniert so, dass diejenigen, die eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, diese auch wieder zurückverkaufen können, entweder an die Versicherung selbst oder eben an Institutionen, irgendwelche Banken, und die Banken kaufen die dann, wenn sie glauben, sozusagen, dass die Person genug schnell sterben wird, sodass sie dann sozusagen die Versicherungssumme kassieren und dass diese Summe eben größer ist als das, was sie der versicherten Person bezahlt haben. Und insofern wird dort eben kritisiert, dass das sozusagen eine Wette auf den Tod der betreffenden Person ist. Genau. Jetzt die drei Zitate. Das erste ist das älteste Zitat, das bezieht sich eigentlich auf den Derivatehandel insgesamt. Von Warren Buffett, der ist sehr bekannt. Auch hier sieht man, also das Vokabular ist relativ massiv. Buffett hat eben den Handel mit Derivaten als Massenvernichtungswaffe bezeichnet. In Bezug auf Spekulation mit Commodities ist vor allem das Zitat von George Soros bekannt, welcher eben diesen Handel mit dem Horten von Lebensmitteln in einer Hungersnot verglichen hat. Und in Bezug auf die Lebensversicherung, hier ein Zitat von Jenner et al., welcher in Anlehnung an Faust dies als Pakt mit dem Tod bezeichnet hat, in einem sehr interessanten Aufsatz. Ja, genau, das ist, also, ist die Grundlage, das Material, von dem ich ausgehe. Bevor ich mich aber jetzt wirklich mit der normativen Beurteilung beschäftigen kann, muss zuerst geklärt werden, was denn eigentlich Spekulation überhaupt ist und inwiefern es sich abgrenzen lässt von anderen Transaktionen, wie beispielsweise Arbitrage-Geschäften oder anderen Investmentgeschäften oder eben dem Hedging, dem sogenannten Absichern. Das Problem, das sich dabei stellt, ist hier sehr schön zusammengefasst. Die Begriffsbildung auch in der Ökonomie ist sehr uneinheitlich und zudem besteht eben die Schwierigkeit darin, dass der Begriff selber eigentlich negativ besetzt ist und deswegen eher vermieden wird. Ich werde jetzt zwei Definitionen vorstellen. Ach, erst noch, was ist die Relevanz, also weshalb ist es wichtig? Wichtig ist es primär deswegen, weil eben im Gegensatz zu Spekulation, Arbitragegeschäfte oder Hedging nicht dieser Kritik ausgesetzt ist. Wenn man aber eine unterschiedliche moralische Bewertung dieser verschiedenen Transaktionen vornehmen, muss man irgendwie zeigen, dass sie sich klar abgrenzen lässt. Die Abgrenzung ist grundsätzlich möglich, entweder anhand des Zeithorizonts, kurzfristig, langfristig, anhand der Höhe des Risikos, das dabei eingegangen wird, an der ökonomischen Funktion oder der Absicht desjenigen, der die Transaktion vornimmt. Gut. Die erste Definition arbeitet vor allem mit den beiden Dimensionen Zeithorizont und Risiko. Es wird argumentiert, dass Spekulation im Gegensatz zu Investment eben kurzfristiger ist und dass dabei ein höheres Risiko eingegangen wird. Diese Definition von Spekulation lässt sich gut abgrenzen gegen Arbitrage-Geschäfte. Das sind Geschäfte, wo man simultan einen Kauf und einen Verkauf eines gleichen Guts macht und so Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten ausnutzt. Das ist generell risikofrei, deswegen fällt es hier nicht darunter. Und auch das Hedging, was ja eigentlich gerade die Risikominimierung zum Ziel hat und deswegen eben auch kein Above-Average-Risk darstellt. Es lässt jedoch nur einen graduellen Unterschied zwischen Investitionsgeschäften und Spekulation zu, da diese dann einfach als längerfristiger und weniger risikoreich angeschaut werden. Und das heißt, auch die moralische Bewertung dort wäre dann eher sozusagen eine graduelle Bewertung. Okay, das lasse ich aus. Die zweite Definition macht eine generelle Unterscheidung, und zwar aufgrund der Einkommensart. Hier wird argumentiert, dass der Fokus bei Spekulation ist, sozusagen aus der Differenz des Kauf- und Verkaufspreises Gewinne zu erzielen. während es bei der normalen Investition eigentlich darum geht, quasi also traditionellerweise über die Dividenden Einkommen zu generieren. Das heißt, man hält irgendwelche Aktien und profitiert dann quasi von den Gewinnen, die dieses Unternehmen macht. Und der Kaufpreis oder Verkaufpreis der Aktie ist nicht das, was im Zentrum steht. Jetzt, ich bin selber ehrlich gesagt nicht ganz entschieden, welche Definition ich vorziehen soll. Die erste ist diejenige, die häufiger verwendet wird. Soweit ich das aber sehe, spielt es für das, was jetzt kommt, im zweiten Teil kommt keine Rolle, welche der beiden, oder keine große Rolle, welche der beiden Definitionen man anwendet. Also Sie können sich selber aussuchen, was Ihnen besser gefällt. Okay. Nun zur Kritik. Wenn wir nochmal zurück zu den Zitaten gehen, kann man grundsätzlich zwei generelle Arten von Kritik unterscheiden. Die eine bezieht sich auf die negativen Folgen von Spekulation, also auf Externalitäten, das ist vor allem im ersten Zitat sehr deutlich. Und die zweite Kritik, die eben häufig sehr diffus daherkommt und die mich eigentlich mehr interessiert, ist eine Kritik, dass irgendwie Spekulation etwas inhärent kritikwürdiges sei. Ich werde mich nur mit der zweiten Kritik befassen im Rest. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil negative Externalitäten, das setzt voraus, dass man empirisch, also dass man sich wirklich in die empirische Forschung begibt und dass man wirklich untersucht, was sind denn genau die Folgen, und das ist ein sehr, sehr schwieriges Gebiet. Ich habe das in einem anderen Paper gemacht, weil ich das eigentlich auch wichtig finde, aber eben für diesen Vortrag möchte ich mich mehrheitlich mit der zweiten Art der Kritik befassen. Ein weiterer Grund dafür ist auch, dass negative Externalitäten, dass es da häufig dann eine Vermischung gibt zwischen Spekulation und Manipulation. Also ich möchte mich nicht mit Marktmanipulation beschäftigen, und dann ist die Frage, inwiefern eben negative Externalitäten nicht manipulative Art auftreten. Also dort wird sowieso dann nochmal eigentlich die Externalitäten stark eingeschränkt, die überhaupt dann in Frage kommen. Gut, die häufigste Art eben in dieser, also die zweite Kategorie von Kritik, ist, dass man versucht, Spekulation als eine Form des Glücksspiels zu definieren und dann so zu kritisieren. Dazu sind zwei Argumentationsschritte notwendig. Erstens muss man zeigen, dass Spekulation wirklich die konstitutiven Elemente des Glücksspiels aufweist. Und in einem zweiten Schritt muss man dann dafür argumentieren, warum Glücksspiel, aus welchen Gründen man das überhaupt als moralisch problematisch ansehen soll. Beide Schritte sind nicht unproblematisch, wie wir gleich sehen werden. Hier eine Definition des Glücksspiels. Ich habe die nicht ausgewählt, weil ich die besonders gut finde, sondern weil das die Definition ist, die in dem Paper verwendet wird, gegen das ich mich hauptsächlich in meiner Kritik wende. Und ich habe deswegen auch ein bisschen großzügig interpretiert, was die konstitutiven Elemente angeht. Das erste, was ich als absolut notwendig erachte, ist eher implizit vorhanden in der Definition, nämlich dass das Ergebnis des Spiels nicht durch den Spieler beeinflusst wird. Das würde ich am ehesten an der Passage on the basis of deliberate risk, also ich bin nicht einverstanden, dass es auf der Basis von Risk verteilt wird, aber das ist ein Formulierungsproblem. Das zweite Element ist sehr deutlich vorhanden, also die Idee ist, dass es sich um ein Nullsummenspiel handelt, das heißt eine reine Umverteilung. Das heißt, der Gewinn des einen ist der Verlust des anderen und umgekehrt, und dass dieses Ergebnis eben nicht produktiv ist, also keinen Mehrwert generiert. Und dann, dass eben das Risiko freiwillig übernommen ist, also deliberate risk. Das ist auch ein sehr wichtiges Element. Gut, dann müssen wir überprüfen, wie das aussieht mit Spekulation. Das Ergebnis ist durch den Spieler nicht beeinflussbar. Hier wieder würde ich sagen, ist relativ unproblematisch, das zu bejahen, denn ansonsten würde ich das eben als Manipulation bezeichnen. Unkontrovers ist auch das dritte Kriterium, also es handelt sich um ein freiwillig übernommenes Risiko. Der Streitpunkt ist ganz klar im zweiten Punkt, nämlich in der Aussage, dass es nicht produktiv ist oder dass es sich um ein Nullsummenspiel handelt. Und hier würde jetzt einerseits die Ökonomen kritisieren, also erstens mal, dass es zwar stimmt, dass quasi der Gewinn des einen der Verlust des anderen ist, aber dass dabei übersehen wird, dass beide ja einen Lustgewinn haben am Spiel, weil sie es sonst nicht machen würden. Das hingegen ist eher eine Kritik an der Definition des Glücksspiels als ein Grund, sozusagen Spekulation nicht als Glücksspiel zu charakterisieren. Weiter würden die Ökonomen eben darauf hinweisen, dass Spekulation sehr wohl eine wichtige ökonomische Funktion übernimmt. Erstens für die Preisfindung, dann für die Liquidität, weil die Märkte häufig eben, wenn es wirklich nur sozusagen diejenigen, die das wirklich Interesse am Gut haben, das zu kaufen und diejenigen, die Interesse haben, das zu verkaufen, zusammenkommen, dass eben zu wenig Marktteilnehmer wären, um die Liquidität des Marktes zu garantieren. Und dass über Spekulation auch die Volatilität der Preise, also die Preisschwankungen, gedämpft werden. Und dass es insofern also insgesamt zu einer effizienteren, zu einem effizienten Markt beiträgt. Gut. Jetzt unabhängig davon, ob man jetzt bei eins sagen würde, okay, erfüllt die Elemente oder nicht, möchte ich gerne kurz die Kritik anschauen, die eben an Glücksspielen vorgebracht wurde. Und das habe ich in zwei Einwände aufgeteilt. Der eine ist eher gerechtigkeitstheoretisch, der zweite ist ein verdienstbasiertes Argument. Und den ersten Einwand habe ich den Einwand des Luck Egalitarian genannt. Die Idee eines relativ starken Luck Egalitarian ist, dass eben one group of people should not be worse off than others as a result of causes for which they are not responsible. Jetzt für die Anwendung auf unseren Fall stellt sich hier die Frage, ja, gilt das auch für den umgekehrten Fall, also people should not be better off, weil das ist der Fall, den uns interessiert. Also gilt das andersrum auch. Und was heißt das denn eigentlich genau, not being responsible? Und für die zweite Frage ist Dworkins Unterscheidung interessant zwischen brute luck und option luck, welches er wie folgt definiert. Option luck is a matter of how deliberate and calculated gambles turn out, and brute luck is a matter of how riskful out they are not in that sense deliberate gambles. Jetzt gibt es einen Streit darüber, welche Art von Glück man dann eigentlich ausgleichen muss und welche nicht, aber soweit ich die Diskussion kenne, ist sozusagen die intuitivste Argumentation ist eben zu sagen, dass nur brute luck sozusagen nicht, also not responsible for würde sich nur auf brute luck beziehen, und wie man an der Definition sieht, würde aber eigentlich Spekulation ganz klar in die Kategorie von option luck fallen, und insofern funktioniert die Argumentation mit der Unterscheidung nicht wirklich. Gut, das zweite Argument habe ich irgendwie das Argument des protestantischen Arbeitsethos genannt. Hier ist die Basis ein Verdiensturteil, das an ein Leistungsprinzip appelliert. Die Idee ist, sowas wie Einkommen ist nur dann verdient, wenn es aufgrund von Leistung und Fähigkeit zustande kommt. Jetzt dazu werde ich ganz groß etwas sagen. Ich glaube, dass ein Teil der Kritik wahrscheinlich auf so eine Art von Intuition zurückzuführen ist. Ein Problem, was ich dabei sehe, ist, dass das genau gleich für Arbitrage-Geschäfte gilt, weil auch diese sind überhaupt nicht in einer anderen Art auf Leistung bezogen, und die Kritik hingegen wird eigentlich nur auf Spekulation bezogen und nicht auf Arbitrage-Geschäfte. Also das könnte ein Hinweis sein, dass vielleicht doch noch was anderes im Spiel ist, als eben dieses Verdiensturteil. Und mein Vorschlag, also was ich glaube, das wäre jetzt meine These, was eigentlich hauptsächlich, zumindest in diesen drei Fällen, die ich dargestellt habe, eigentlich die treibende Kraft ist, ist also was alle drei Beispiele gemeinsam haben, ist, dass es Wetten sind auf den Eintritt eines Ereignisses, das extrem negativ bewertet wird. Also im ersten Fall, also mit Credit Default Swaps, ist es der Bankrott eines Staates. Im zweiten Fall ist es eben eine Hungerkrise und im dritten Fall ist es der Tod der versicherten Person. Nun ist es eigentlich nicht ganz korrekt zu sagen, dass was die Spekulanten machen, profitieren vom Unglück der anderen ist, weil es wird ja eigentlich nicht vom Unglück profitiert, sondern von einem Ereignis, das halt zufälligerweise andere auch in ein großes Unglück stürzt. Also die Verbindung ist eigentlich noch schwächer. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das eigentlich die Intuition ist, die der Kritik zugrunde liegt. Und ich habe mich gefragt, wie man das denn begründen könnte. Und die eine Art, es zu begründen, ist eben, dass durch die Tatsache, dass diese Leute Gewinne machen, wenn dieses negative Ereignis eintritt, sich daraus eben perverse Anreize ergeben. Das ist sozusagen die Argumentationslinie, die Schenner in seinem Paper fährt. Oder aber eine eher tugendethische Kritik, die sich auch wiederum nicht sehr klar fassen lässt. Also irgendetwas so in die Richtung von, dass man sich denkt, was sind denn das eigentlich für Menschen, die angesichts einer solchen Katastrophe nur an den eigenen Profit denken. So etwas in der Art, also irgendwie fehlende Empathie für die Leute, die leiden, oder eben Fixierung auf den eigenen Profit, egal was in der Welt passiert, oder auch eben eine gewisse Respektlosigkeit den Opfern gegenüber. Aber das ist sehr vage und hier habe ich auch gewisse Zweifel, inwiefern das dann wirklich ausreicht für eine so starke Rechtfertigung eigentlich dieser Kritik. Okay. Und dann noch die Literatur. Das wäre eigentlich schon. Gut.